Wunderschön, dieses Eingangsstück.
Das scheint zu genügen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Herr Diakon Jörg Konacker von der katholischen Gemeinde und ich grüßen Sie alle sehr herzlich hier am Festplatz Angersteg hier in Albertshofen bei angenehm warmem Sommerwetter zu unserem ökumenischen Open Air Gottesdienst anlässlich unseres Höpper-Mainwiesen-Festes. Ein besonders herzliches Willkommen allen evangelischen und katholischen Gemeindegliedern aus Main-Sondheim und aus der Dekanatsregion Nord, Main-Stockheim, Buchbrunn, Dettelbach mit Ortsteilen. In den Willkommensgruß schließe ich ganz bewusst auch alle auswärtigen Gäste ein, die Sie vielleicht per Wohnmobil diesseits und jenseits des Mainufers ihren Sommerurlaub verbringen und gerne und interessiert bei unserem Mainwiesenfestgottesdienst dabei sind. Herzlich Dank allen, die bei der Gestaltung unseres Gottesdienstes mitwirken. Zuerst nenne ich unseren Posaunenchor unter der Leitung der stellvertretenden Bezirkschorleiterin Frau Andrea Wagner für die musikalische Umrahmung und Begleitung unserer Lieder. Staunen Sie mit mir, aus welchen Orten die Bläserinnen und Bläser kommen. Aus Main-Stockheim, aus Westheim, aus Sickershausen, aus Kitzingen-Stadt, aus der Kitzinger Siedlung, aus Rüdenhausen, aus Markt Einersheim, aus Buchbrunn, aus Repperndorf, aus Neusis am Berg und aus Albertshofen. Wunderschön, das ist ein Ausdruck von großer Wertschätzung, dass ihr alle unseren Gottesdienst mitfeiert. Und ich darf ebenso herzlich danken unserer Weinprinzessin Angelina die Erste für das Vortragen der Schriftlesung und allen auch, die bei der Fürbitte mitwirken. Den Ablauf und die Lieder finden Sie hier am ausgeteilten Programm. Ja, was stimmt nicht mit der Welt? Diese Frage, die als Thema auf der Vorderseite des Gottesdienstprogramms zu lesen ist, beschäftigt vermutlich seit längerem nicht wenige Zeitgenossen. Die Welt ist komplizierter geworden und gefühlt auch gefährlicher. Spannungen und Krisenstimmungen nehmen zu und auch die Neigung, schwarze Peter vorschnell an andere weiterzuschieben. Was stimmt nicht mit der Welt? Gibt es tiefere Ursachen? Wie tief muss man bohren unter der Oberfläche einer Flut von Reizen und dünnhäutigen Reaktionen? Ich bin überzeugt, dass uns bei solchen tiefen Bohrungen die biblische Botschaft eine enorme Hilfe ist, klarer zu sehen und sogar die entscheidende Hilfe zu erfahren, Gottes Hilfe. Denn eines können wir ja von vornherein wissen, diese Welt und ihre mehr oder weniger krisengeschüttelten Menschen sind für den Gott der Bibel, der uns sehr liebt, absolut keine hoffnungslosen Fälle. Und deshalb können wir auch in großer Zuversicht diesen Gottesdienst feiern, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lad uns alle ein, dass wir miteinander das erste Lied singen. Geh aus mein Herz und suche Freude in dieser lieben Sommerszeit. Wir werden dabei auch die Kollekte sammeln und was sie einlegen, ist bestimmt für unsere Kirchengemeinde. Vielen Dank.
Thank you. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sind heute an diesem Festtag zusammengekommen, um miteinander auf das unvergleichliche Wort unseres Gottes zu hören, ihn mit unserem Gebet vertrauensvoll zu begegnen und mit unserem Lob ihn zu ehren. Gott begegnet uns zuvorkommend mit seiner Güte. Und wir haben uns leider von Gott getrennt, indem wir nicht zuerst nach seinem Willen gefragt, sondern unseren eigenen Willen gegenüber Gott durchgesetzt haben. In dieser Weise haben wir gesündigt, mit Gedanken, in Worten und in dem, was wir getan oder unterlassen haben. Aus eigener Kraft, so sagt uns das Wort Gottes, können wir nicht frei werden. Aber wir dürfen sehen auf Jesus Christus und mit dem Zöllner beten, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Hört das Evangelium die frohe und frohmachende Botschaft, der allmächtige Gott ist ein barmherziger Gott. Deswegen, weil wir ihn in Jesus Christus erkennen als den Liebenden. Er, Jesus, ist für uns stellvertretend gestorben. Durch ihn, vermittelt durch ihn, finden wir Vergebung und werden befreit als unbeschwerte, zuversichtliche, fröhliche Christenmenschen zu leben. Wer als Getaufter, das heißt, wer als Getaufter glaubt, das heißt von Herzen auf Jesus Christus vertraut, der wird selig werden. In dieser Zuversicht befestige und erhalte uns Gott, unser himmlischer Vater. Amen. Wir singen meine Hoffnung und meine Freude.
Amen. Lasset uns beten. Guter Gott, du schenkst uns das Leben. Du begleitest uns und willst, dass es uns gut geht. Du schenkst uns, was wir jeden Tag brauchen und was unser Herz erfreut. Wir feiern heute den Gottesdienst zum Weinfest. Wir feiern dieses Leben, das du uns geschenkt und immer wieder erneuert hast. Sei bei uns, wenn wir jetzt dafür danken, was du uns gibst. Wir danken dir für den Wein und die Lebensmittel, die uns stärken. Und wir bitten für unsere Gemeinschaft hier und für alle Menschen, die sich immer wieder fragen, was mit dieser Welt nicht stimmt. Wir wissen, dass du bei uns bist und das ist die Grundlage für unseren Glauben. So sei auch jetzt unter uns und zeig uns, was gut ist und schön und lebenswert. So bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.
Amen.
Was stimmt nicht mit unserer Welt? Diese Frage wird nicht nur heute vielfach gestellt. Schon vor 2000 Jahren hat sich Jesus mit seinen Zuhörern auseinandergesetzt über ähnliche grundsätzliche Fragen. Mit anderen Worten, woher kommt das Böse eigentlich, das unserer Welt und vielen Menschen zu schaffen macht? Hören wir dazu aus dem Evangelium nach Markus im Kapitel 7, die Verse 14 bis 23. Sie können gern diese Worte Jesu, die auch Grundlage der Predigt nachher sind, auf der Innenseite des Liedblattes mitlesen.
Jesus sagt zu allen, die ihm zuhörten, hört mir alle zu und versteht mich richtig. Nicht das, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen. Vielmehr macht ihn das unrein, was aus den Menschen herauskommt. Danach zog sich Jesus von der Volksmenge in sein Haus zurück. Dort fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieser Worte. Da sagte er zu ihnen, also, habt auch ihr noch nichts begriffen? Versteht ihr denn nicht, nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in seinen Magen. Dann wird es vom Körper wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Weiter sagt er, das, was aus dem Menschen, aus seinem Herzen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn alle bösen Gedanken kommen von innen, aus dem Herzen des Menschen. Sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen aus dem Inneren des Menschen und machen ihn unrein. Ehre sei dir, Herr.
Lob sei dir, Christus.
Nun singen wir das Glaubensbekenntnis, das auch das Lied steht auf dem Programm.
Als Gott
Wir beten in der Stille um den Segen dessen, was wir hören aus Gottes Wort. Amen. Was stimmt nicht mit der Welt? Viele Zeitgenossen, liebe Gemeinde, äußern sich seit der Corona-Zeit sehr nachdenklich im Zusammenhang auch mit aktuellen Krisen und Konflikten, nicht selten ratlos. Sie fragen, warum es so viele Probleme gibt, so viele Konflikte und Krisen im Zusammenleben der Menschen. Und warum Lösungen so schwierig sind. Ich brauche nur drei Stichworte zu nennen. Umweltzerstörung und die Angst darum. Mobbing. Hassrede. Man könnte mit Jesus fragen, was kommt da aus unseren Herzen? Warum so viele oft vermeidbare Konflikte und Krisen? Krieg in der Ukraine. Auf der Seite des Aggressors scheint nicht einmal das Leben der eigenen Soldaten einen Wert zu haben. Blutvergießen in Israel und im Gazastreifen, Klimakrise, wachsende Aggressivität und Antisemitismus in unserer Gesellschaft, skrupelloses Lügen und Stehlen. Ein Schüler hat einen Tag Praktikum gemacht in einem Drogeriemarkt mitten in einer fränkischen Stadt. Was war sein prägendes Erlebnis? Dass es 5 Diebstähle gab in wenigen Stunden. Da kann sich einem die Erkenntnis schon aufdrängen, dass da was grundlegend nicht stimmt mit unserer Welt, mit uns Menschen. Ist das nur ein Problem der anderen? Ein Professor an der Columbia University in New York hat vor einigen Jahren im Rahmen eines Forschungsprojekts an verschiedenen Treffen der anonymen Alkoholiker teilgenommen. An einem Samstagmorgen lauscht er im Untergeschoss einer Kirche in New York City den Ausführungen eines gut gekleideten jungen Mannes. Der spricht über sein Leben. Kern seiner Aussage ist: An all seinen Problemen sind die anderen schuld. Aber er würde es denen, die ihn verraten und verletzt haben, schon heimzahlen. Professor Del Banco schreibt, aus jeder seiner Gesten sprach ein tief verletzter Stolz. Der junge Mann schien geradezu gefangen in seinem Bedürfnis, sich selbst zu rechtfertigen. Aber wäre es nicht realistischer und besser zuzugeben, dass auch er ein Mensch mit Fehlern und Macken ist? Denn wer in seinem gekränkten Stolz gefangen bleibt, wird nie in der Lage sein, den eigenen Anteil an seiner Misere im richtigen Licht zu sehen. Und er wird es erst recht nicht schaffen, den Menschen, die ihm wirklich Böses zugefügt haben, zu verzeihen, beziehungsweise selber von anderen Vergebung zu suchen und anzunehmen. Was stimmt nicht mit der Welt, müsste nicht sehr oft die Frage heißen, was stimmt nicht mit mir? Vor über 150 Jahren hat der dänische Philosoph Søren Kierkegaard ein berühmtes Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Krankheit zum Tode. Er hat zwar in einer ganz anderen Zeit gelebt, aber auch ihn hat diese Frage umgetrieben. Was stimmt nicht mit der Welt? Zugleich hat er einen scharfen Blick dafür, was alles an negativen Impulsen aus dem Herzen von uns Menschen kommt. Er war wirklich kein Dünnbrettbohrer, dieser Kierkegaard. Er sprach von einer Art Herzkrankheit des Menschen und er fasst es unter dem biblischen Begriff der Sünde zusammen. Es gibt ja heute viele, die dieses Wort für überholt halten. Das Wort Sünde oder für zu pessimistisch, aber ich denke, es lohnt sich trotzdem, Kierkegaard zu hören. Er definiert Sünde auf eine Weise, die direkt mit unserem Leben heute zu tun hat. Sünde ist verzweifelt, nicht man selbst sein wollen. Also sich verzweifelt einbilden, doch ein anderer, besserer zu sein als der, der ich wirklich bin, mit allen Stärken und Schwächen. Sünde ist in diesem Sinne mehr an die eigenen Wünsche oder Einbildungen glauben, als an die Realität. Wie wenn sich jemand in einem Dschungel verirrt und doch der festen Überzeugung ist, ohne den Kompass, den er vorher weggeworfen hat, selber den Weg herauszufinden. Was stimmt nicht mit uns Menschen? Kierkegaard meint, wir haben den Kompass einer realistischen Selbst- und Fremdeinschätzung verloren. Und der Kompass ist der lebendige Gott. Und was passiert dann? Dann machen die Menschen alles andere zum Gottersatz. Die sind nicht weniger religiös, die sind halt religiös im Sinne, dass sie einen Gottersatz erfinden. Viele Menschen suchen ihren Wert in der Arbeit und Karriere, in Hobbys oder sozialen Status. Platt ausgedrückt, mein Haus, mein Auto, meine Yacht oder auch in einer Liebesbeziehung. Wenn aber der Liebespartner zum göttlichen Ideal wird, in dem sich unser Leben erfüllen soll, dann sind, das wissen wir doch eigentlich, immer neue Enttäuschungen vorprogrammiert. Der Philosoph Ernest Becker schreibt, ich zitiere, keine menschliche Beziehung kann die Last der Göttlichkeit ertragen. Wenn unser Partner unser Ein und Alles ist, wird jede seiner Unzulänglichkeiten zu einer ernsten Bedrohung für uns selbst. Was wollen wir, wenn wir den Liebespartner zum Gott machen? Wir wollen erlöst werden. Wir wollen uns von dem Gefühl der Leere befreien können. Soweit Ernest Becker. Wir merken, Sünde, wie Kierkegaard sie bestimmt definiert, haben Folgen. Folgen im persönlichen Leben. Also wenn im Leben etwas schief geht, anders als er träumt, seien es Enttäuschungen oder Misserfolg oder gesellschaftliche Krisen, die die eigenen Finanzen ruinieren, dann löst das Ängste aus und Stress. Es liegt nahe, andere dafür verantwortlich zu machen, und es wachsen Aggressionen und Verbitterung und mancher radikalisiert sich und immer mehr vielleicht. Und wenn wir uns selbst die Schuld geben, das kommt auch vor, dann fühlen wir uns als Versager. Unserem Leben fehlt dann völlig die Stabilität, der Kompass, der uns hilft, uns nach Besserem zu orientieren. Persönliche Folgen der Sünde. Ich finde nicht sehr attraktiv. Und gesellschaftliche Folgen, die kommen dann auch gleich mit. Denn eine solche instabile Identität ohne Gott hat ja nicht nur Folgen für unser persönliches Leben, es hat auch Konsequenzen für das ganze Gefüge einer Gesellschaft. Man merkt es mehr oder weniger. Wir stehen zum Beispiel dann in Gefahr, alle Andersdenkenden zu verachten und zu bekämpfen. Früher oder später begegnen wir allen denen intolerant, die nicht mit unseren Interessen übereinstimmen oder lassen sie einfach links liegen. Meist auf Kosten der Schwächeren, wie zum Beispiel der alten Menschen und der noch nicht geborenen Menschen. Wo unsere Herzen krankhaft hin und her gerissen sind, von Ängsten und der Gier nach Macht und Einfluss und Anerkennung, wirkt sich das immer zerstörerisch aus. Was für eine Not. Doch, dann kommt noch, wenn wir etwas erreicht haben, was wir wollten, sind wir doch nicht zufrieden, bleiben gequält von Unruhe. Was stimmt nicht mit der Welt? Gibt es denn da jetzt einen Ausgang aus diesem Dilemma, aus dieser Verlegenheit? Die Bibel bietet uns auch heute im 21. Jahrhundert einen bewährten und verlässlichen Kompass an. Einen beeindruckenden und passenden Deutehorizont. Sie spricht noch umfassender und geheimnisvoller über die Folgen einer Sünde, in der der Mensch sein eigener Gott sein will. Ja, sie ist der wahre Kompass, weil er uns tiefere Zusammenhänge zeigt. Schon am Anfang im ersten und zweiten Kapitel des ersten Buch Mose lesen wir, wie Gott durch sein Wort die Welt ins Dasein ruft und sich buchstäblich die Hände schmutzig macht. Da nahm Gott die Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. Der biblische Schöpfungsbericht zeigt uns eine Welt, die überquillt von dynamischen Lebensformen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und zusammenspielen, die sich gegenseitig unterstützen und bereichern. Die Reaktion des Schöpfers darauf ist Freude. Nach jedem Schöpfungstag sagt er, dass alles gut ist. Und als er den Menschen geschaffen hat, weist er die Menschen an, die unerschöpflichen Ressourcen der Schöpfung weiter zu pflegen und zu gestalten, wie ein Gärtner seinen Garten pflegt. Und ich staune immer wieder, wie kundig Gärtner die Natur wahrnehmen und pflegen. Kann man viel lernen. Ich habe auch neulich wieder viel gelernt mit einem so einem Gartenexperten. Das hat mich schon begeistert. Ja, dies ist mein Geschenk an euch, sagt Gott. Genießt es. Macht es euch richtig schön. So wie halt heute. Macht es euch richtig schön. Ja. Das hebräische Wort für dieses perfekte harmonische Zusammenspiel all der verschiedenen Teile der Schöpfung heißt Shalom. Wir übersetzen es normalerweise mit Frieden. Aber das ist eigentlich zu eng, denn es geht um mehr als nur um die Abwesenheit von Krieg und Feindschaft. Shalom meint viel mehr. Absolute Fülle und Heilsein. Das volle, harmonische, freudige, blühende Leben. Mit sich selbst versöhnt sein und mit allem versöhnt sein. Doch dieser Shalom ist eben durch die Sünde verloren gegangen. Wie uns in 1. Mose 3 geschildert wird, dass in dem Augenblick, wo wir Menschen uns entschieden haben, uns selber zu dienen und nicht Gott, vielleicht voller Angst, manchmal vielleicht voller Arroganz, wo wir aufgehört haben, für Gott und zu seiner Ehre zu leben, ihn unser höchstes Gut sein zu lassen, dass von da an ein tiefer Riss durch die gesamte Schöpfung ging. Und wir Menschen sind eine so tragende Wand im Haus der Schöpfung, dass unsere Abwendung von Gott die ganze Welt ins Chaos stürzt. Krankheiten, Hungersnöte, Naturkatastrophen, das Altwerden und der Tod, aber auch Unterdrückung, Kriege und Gewalt sind biblisch gesehen eine Folge der Sünde. Wir haben Gottes Shalom verloren. So sehr, dass wir gar nicht mehr wissen, wie es ursprünglich eigentlich mal war und was wir verloren haben, geistlich, körperlich, seelisch, gesellschaftlich und kulturell. Wir leben in einer zerbrochenen, zerrissenen Welt. Und es ist eigentlich schön, wenn es da dazwischen immer irgendwie noch was gibt, wo das Schöne aufflackert. Die Bibel sagt, das stimmt nicht mit der Welt, dass wir in einer Zerrissenheit innen und außen leben und wo unser Leben einigermaßen gut läuft, da gleicht es doch, realistisch betrachtet, einem schönen Blumenstrauß, der von den Wurzeln abgeschnitten ist. Es ist eine Frage der Zeit, wann dieser Tod sichtbar wird. Wir brauchen Wurzeln. Die meisten von uns erkennen irgendwann in ihrem Leben realistischer als vorher, dass wir nicht die Menschen sind, die wir sein sollten. Wir brauchen Hilfe. Und dass wir es alle nötig haben, dass wir selbst oder jemand anderes stellvertretend für unsere Schuld bezahlen muss. In dem Buch von C.S. Lewis, des Schriftstellers, der in England viel bekannter ist als bei uns, das Buch lautet, der Titel Pardon, ich bin Christ, gibt es ein Kapitel mit der Überschrift Ist Christsein schwer oder leicht? Dort schreibt Lewis, ein tiefgründiger Denker, Folgendes. Bevor wir Christen werden, haben wir alle in etwa die gleichen Vorstellungen. Als Ausgangspunkt nehmen wir unser Selbst, mit seinen mannigfaltigen Wünschen und Interessen. Und dann geben wir zu, dass irgendetwas anderes, nennen wir es Moral oder Anstand oder gesellschaftliche Rücksicht, Ansprüche an dieses Selbst hat. Dabei hoffen wir ständig, dass unser armes, natürliches Selbst, wenn alle Forderungen erfüllt sind, auch noch Gelegenheit und Zeit haben wird, sein eigenes Leben so zu führen, wie es ihm Spaß macht. Im Grunde gleichen wir alle einem ehrlichen Mann, der seine Steuern zahlt, wohl zahlt er sie, aber immer in der Hoffnung, es möge genug übrig bleiben, damit er auch noch gut leben kann. Lewis schreibt, das christliche Leben ist anders, schwerer und leichter. Christus sagt, gib mir alles. Ich will nicht nur einen bestimmten Teil deiner Zeit, deines Geldes und deiner Arbeit. Ich will dich. Übergib mir dein natürliches Selbst mit all seinen Wünschen, denen, die aus deiner Sicht gut sind und denen, die du für schlecht hältst. Ich will dir dafür ein neues Selbst geben. Ich will dir mich geben. Man versteht es noch besser, wenn man weiß, dass C.S. Lewis lange Jahre überzeugter Atheist war. Er hat es alles sehr gründlich abgecheckt, was an dem Glauben dran ist. Aber jetzt sieht er, in Jesus Christus, den, bei dem wir immer in Ewigkeit im Frieden des Herzens geborgen sind. Und das hat er erlebt. So wie der Kirchenvater Augustin vor seiner Bekehrung viele Jahre lang ein suchender, intellektueller und Lebemann war, sagt, wenn es einen Gott gibt, der uns erschaffen hat, dann können wir die tiefsten Kammern unserer Seele mit nichts anderem füllen als mit ihm selber. So groß sind unsere Seelen. Ja, wenn Christus der Herr der Schöpfung ist, dann kann wirklich nichts anderes uns eine solche Erfüllung bringen wie er. Die schönste Karriere, die beste Familie, die wir ja jedem gönnen, können uns doch nicht den Sinn geben, die Geborgenheit und Gewissheit, die wir in der Beziehung zu ihm finden. Geliebt sein, angenommen sein, unter seiner Vergebung, entlastet, leben in Ewigkeit, mit offenem Herzen für alle Menschen und nicht nur für irgendwelche Menschen, die uns passen, Botschafter seines Friedens, des Shalom Gottes, schon jetzt in einer Welt, in der vieles nach wie vor nicht stimmt. Ich weiß von Christen, die hier in unserem Land verachtet und verspottet werden und weltweit wegen ihres Glaubens an Jesus diskriminiert und verfolgt werden und die doch sagen, von Jesus, meinem Erlöser und Herrn, lasse ich mich nie mehr trennen, koste es, was es wolle. Denn sein Friede des Herzens ist unvergleichlich und seine Kraft in mir, sogar für meine Feinde zu beten und sie zu segnen. Er ist mein Kompass, durch den ich mich immer gehalten und geführt weiß. Und ich weiß, dass schon viele Spötter, Bewacher und sogar Folterer in Gefängnissen dadurch selber Christen geworden sind, weil sie gemerkt haben, die Christen, die sind schon besondere Rasse. Das sind irgendwie anders. Sie haben gemerkt, dass da jemand ist, der den wahren Frieden bringt und eine bessere Hoffnung. Ich wünsche uns allen, dass wir in Verbindung zu Jesus Christus, der jetzt unsichtbar mitten unter uns gegenwärtig ist, seinen Frieden, der nicht von dieser Welt ist, für uns persönlich entdecken. Vielleicht ganz neu. Amen. Und ich lade uns alle ein, das Lied zu singen. Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein in dir.
Thank you.
Bevor wir miteinander beten, möchte ich gerne dreierlei ansagen. Erstens herzlich einladen zum Gottesdienst am Sonntag, den 17. August, also nächsten Sonntag um 9.30 Uhr mit Herrn Richard Köhler. Dann darf ich nochmal hinweisen auf den Gemeindeausflug nach Gunzenhausen am 10. September. Ich habe hier noch einige Einladungsflyer dabei. Sie können gerne auf mich zukommen, da sind alle nötigen Infos drin. Und das Dritte, im Rahmen der Ferienpassaktion findet am Mittwoch, den 3. September und am Mittwoch, den 10. September, jeweils von 10.30 Uhr bis 15 Uhr ein Schnupperkurs für Blechblasinstrumente für Kinder und Erwachsene im Gemeindehaus statt. Frau Andrea Wagner, die leitet diesen Schnupperkurs. Wenn Sie Kinder kennen, die Interesse haben könnten und Freude gewinnen könnten an der Musik, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich ja selber Waldhorn blase mit Begeisterung, das wissen Sie, wissen die meisten, dann einfach eine herzliche Einladung dazu, es weiterzugeben. Es hängt auch ein Plakat im Kirchenschaukasten mit weiteren Infos und Auskunft gibt auch gerne unser Posaunenkoordmann Herr Alfred Sattes. Soweit die Bekanntmachungen. Der dreieinige Gott segne seine Gemeinde hier vor Ort in unserem Land und weltweit nach dem Reichtum seiner Gnade.
Wachsam für das, was unsere Welt und die Menschen in diesen Tagen und Wochen beschäftigt, beten wir, weil wir mit Gottes lebendigem Wirken rechnen und darauf hoffen. 80 Jahre nach dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki beten wir für die Überlebenden und alle, die noch heute unter den Folgen leiden. Für alle Menschen, die weltweit ihre Stimme erheben gegen die Logistik des Wettrüstens. Für die Menschen in der Ukraine und in ganz Europa, die auf ein gutes Treffen von Trump und Putin und vielleicht auch mit Zelensky hoffen. Gott und Vater aller Menschen, wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für die Kinder und Alten, für alle im Gazastreifen, die hungern nach Brot und nach einem Ende der Gewalt. Für die Geiseln der Hamas, für die Menschen in Israel und im ganzen Nahen Osten, die sich nach einem friedlichen Miteinander sehnen. Und für die Politikerinnen und Politiker, die dabei an ihrer Seite stehen. Gott, Vater aller Menschen,
Wir bitten dich, erhöre uns.
Das Weltjugendtreffen in Rom hat viele Jugendliche inspiriert. Beten wir für die jungen Menschen, die ihre Begabungen in Gesellschaft und Kirche einbringen und eine sinnvolle Ausrichtung für ihr Leben suchen. Und für die jungen Leute, die bald eine Ausbildung oder ein Studium beginnen. Gott und Vater aller Menschen, Wir bitten dich, erhöre uns.
Für alle Menschen, die nachts regelmäßig wach bleiben müssen, in Schichtdiensten und Bereitschaftsdiensten, als Eltern kleiner Kinder, am Krankenbett und an der Seite von Sterbenden, und für alle, denen Sorgen und Ängste den Schlaf rauben. Gott und Vater aller Menschen,
Wir bitten dich, erhöre uns.
Für alle, die sich weltweit einsetzen für soziale Gerechtigkeit und gegen Armut, für bessere Bildung und für die Bewahrung der Schöpfung. Gott und Vater aller Menschen,
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für die Menschen, die heute hier zum Weinfestgottesdienst versammelt sind, die sich auf Festen Ablenkung vom Alltag erhoffen. Für alle, die in diesen Wochen Erholung im Urlaub oder zu Hause suchen. Für alle, die sich besonders lebendig fühlen, wenn sie draußen aktiv sind. Denken wir an die Menschen, die in den Bergen oder im Wasser den Kräften der Natur unterlegen sind, die verletzt wurden oder gestorben sind. Für alle Frauen und Männer, die im Rettungsdienst zur Hilfe eilen. Gott und Vater aller Menschen,
wir bitten dich, erhöre uns.
So wollen wir jetzt gemeinsam das Gebet sprechen, das uns Jesus geschenkt hat und in dem wir um das beten, was wir täglich zu diesem Leben brauchen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Vor dem Segen singen wir das Lied Bewahre uns Gott, behüte uns Gott.
Es segne und behüte uns alle, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir freuen uns über ein Ausgangsstück unseres Posaunenchores, aber wir wünschen Ihnen einen frohen Festtag, viele gute Begegnungen, die aufbauen und viel Erholung bei diesem schönen Weinfestplatzgelände.